Freifahrt.
Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eine Entwicklung auch einfach umdrehen müssen. So wie wir jetzt gegen die Klimakrise kämpfen müssen, kann man ja nicht sagen, die Lösung wäre gewesen, die Industrialisierung nicht zu machen. Also ich bin auch schon jemand, der stark an Fortschritt glaubt, und ich bin auch jemand, der stark daran glaubt, dass man Fortschritt auch mit technischen Möglichkeiten gestalten kann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Brauchen Europa und vor allem Deutschland eigentlich noch einen weiteren E-Scooter-Sharing-Anbieter? Welchen Einfluss hat Ford als Eigentümer von Spin auf deren Kultur und die Strategie? Und wieso täte Deutschland gut daran, den E-Scooter-Markt deutlich stärker zu regulieren? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Felix Petersen, dem Head of Europe des amerikanischen E-Scooter-Sharing-Anbieters Spin. Spin ist in Amerika vor allem bekannt durch ihre Systeme auf College-Campussen und durch die enge Kooperation mit SwiftMile und Transito, zwei Anbietern für Ladeinfrastruktur und eben auch deren Betrieb im öffentlichen Raum. Kein Wunder, möchte man fast sagen, dass Felix und Spin mit der gerade erst veröffentlichten Musterregulierung für E-Scooter-Sharing jetzt einen anderen Weg gehen. Meinem Eindruck nach zielen sie jedenfalls stark darauf ab, den Wettbewerb im E-Scooter-Game und die altbekannte Frage der Legitimation eines weiteren Anbieters mit eben dieser Erfahrung als Partner von halböffentlichen Institutionen zu beantworten. Zur Frage der Menge an Scootern, die wir noch brauchen, gibt es ja so einige Potenzialabschätzungen von Mikromobilität und sicherlich sind wir noch weit von einer Übersättigung entfernt. Wie das Ganze mit dem E-Scooter-Sharing so weitergeht, fragt ihr euch? Naja, die pure Präsenz in Europa und die relativ gemäßigte Go-to-Market-Strategie von Spin deuten auf jeden Fall darauf hin, dass noch eine Menge Rumble in the Micro-Mobility-Jungle auf die Branche der Mobilität wartet. Felix spricht relativ offen über seine Erfahrungen, die er als Mitgründer von Cirque, die ja dann von Bird gekauft worden sind, gesammelt hat und zeichnet ein klares Bild dieser Goldgräberstimmung im zweiten Halbjahr von 2019. Er spricht über das Lehrgeld, welches sowohl Städte als auch Anbieter zahlen mussten in dieser Zeit, auf dem Weg zu einem Miteinander auf Augenhöhe. Ohne dieses Katz-und-Maus-Spiel um Regulationen und technische Machbarkeit, wie er es beschreibt. Und wir sprechen über seine Begeisterung, die in ihm ausgelöst wurde, als für ihn klar wurde, dass ein Smartphone sozusagen wie eine Fernbedienung für die echte Welt sein kann. In diesem Sinne, legt euer Smartphone mal für eine Stunde zur Seite und viel Spaß mit Felix Petersen von Spin. Ich freue mich nämlich sehr auf das Gespräch mit dir, Felix, weil ich finde es interessant, dass du sowohl als Mitgründer von Cirque und jetzt eben als Head of Europe von Spin ja zwei irgendwie ähnliche und doch sehr verschiedene Positionen auf die Branche der Mikromobilität, auf die Branche des E-Scooter-Sharings verkörperst. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und sag erstmal herzlich willkommen bei Freifahrt.
Hallo Sebastian, schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
Direkt die erste Frage, die ja sozusagen im Raum steht, wenn man sich über Spin unterhält und die ja auch im Internet kursierte, war, warum braucht Europa denn noch einen weiteren E-Scooter-Anbieter?
Warum braucht die USA noch einen dritten E-Scooter-Anbieter? Frage ich da zurück, weil in den USA gibt es ja quasi drei große, Bird und Lime, und dann gibt es uns. Und als Spin angefangen hat, war es viel, viel kleiner. Wir haben damals nur 8 Millionen Euro geraced, was ja zu den riesigen Runden, die anderen Anbieter gleich am Anfang geraced haben, natürlich Welten dazwischen liegen. Und wir haben dann aber, wir sind jetzt letztes Jahr und dieses Jahr sind wir tatsächlich, haben wir nicht nur aufgeholt, sondern haben 90-95% aller Ausschreibungen in den USA, die auf dem Markt waren, gewonnen. Und war zwischenzeitlich die Nummer 2 und waren auch die einzigen, die durch Corona durchoperiert haben. Und ich glaube, was sich da zeigt, ist, dass Spin halt schon relativ früh verstanden hat, dass dieser, und das habe ich mit Cirque wirklich auch selber mitgemacht, dass dieser Goldrausch, dieser Landgrab, dass man also denkt, wenn ich als Erster da bin und ich etabliere mich und ich akquiriere die Kunden, dann habe ich halt einen, dann habe ich halt eine Barriere aufgebaut oder einen Vorteil aufgebaut, der verteidigbar ist. Tatsache ist, dass Städte sich extrem schnell weiterentwickeln. In den USA haben wir ja auch noch ein Jahr mehr sozusagen Scooter auf der Straße. Und dass es dann plötzlich eben Regulierungen und Ausschreibungen gibt und dass die Städte sehr viel aktiver ihre Visionen planen und auch viel aktiver da eingreifen und sehr viel klarer sagen, was sie von den Anbietern wollen, so wie wir das jetzt auch in Paris oder in London gesehen haben oder wie wir das jetzt gerade in London sehen, wo es ja auch wirklich eine große Ausschreibung gibt. Und das hat Spin, glaube ich, relativ früh erkannt, dass das der viel nachhaltigere und bessere Weg ist zu wachsen und man dann auch andere Angebote den Städten gegenüber machen kann, weil man eine viel sicherere Basis hat, eine planbarere Basis, wenn man weiß, dass man 2-3 Jahre in dem Markt ist. Und wir sind da ja mit Cirque wirklich durch einen wilden Ritt gegangen und haben einfach jetzt gesehen, dass in ganz vielen Märkten, zum Beispiel in Spanien, wo alle am Anfang sehr, sehr aggressiv reingegangen sind, da ist nichts von übrig. Da wurde einfach nur Wert und Geld verbrannt. Und im Grunde genommen hat man sich da eigentlich nichts erarbeitet.
Und was ist deine Antwort auf diese Problematik, beziehungsweise welche Erfahrungen nimmst du damit mit und wie setzt du das jetzt um mit Spin ja einen anderen Approach, eine andere Art und Weise mit Städten umzugehen und dann ein nachhaltigeres und erfolgreicheres Geschäftsmodell umzusetzen?
Ja, also wir haben ja jetzt gerade eben in England haben wir zum Beispiel eine große Ausschreibung gewonnen gegen 19 andere. Und das heißt eben, dass da schon einige Rezepte, die wir angeboten haben, scheinbar passen. Also das geht bei Spin von Dingen wie Equity, Beteiligungsmodellen, also dass quasi wir verbilligte Fahrten anbieten für sozial Schwache, dass wir in den USA ganz klar mit den Städten drüber reden, in welchen Bereichen deployen wir Scooter, um nicht nur Touristen oder die innerstädtischen Gebiete zu bedienen. Wir haben Stadtplaner bei uns. Wir haben zum Beispiel denjenigen, der das erste Dockless Bike Sharing System in Seattle damals entworfen hat, von der Stadtseite aus. Der ist dann zu Spin gegangen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Qualität von Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen, wie sieht urbane Lebensqualität aus und wie können wir dazu beitragen? Und welche Systeme gibt es da? Da gehört Nachhaltigkeit dazu, wo wir sicherlich noch ein bisschen aufholen müssen, wo wir auch als Spin jetzt unseren europäischen Mitbewerbern eben auch viel lernen, weil auch europäische Städte natürlich da relativ weit sind. Ja, aber.
Also in Amerika ist ja Spin insofern interessant, als dass ihr ja beispielsweise mit Transito und mit Swift Mile ja starke Partner habt und dort ja explizit auch im Bereich öffentlichen Raum kooperiert, um beispielsweise Ladeinfrastruktur hinzustellen, die zu kombinieren eben mit den E-Scootern und das eben zum Teil auf privaten oder ich meine sogar auf Teil öffentlichen Raum und dann zusammenarbeitet mit ÖPNV in San Francisco zum Beispiel. Um eben diese Verknüpfung von E-Scootern mit anderen Mobilitätsformen tatsächlich explizit zu pushen. Und Spin kommt ja auch aus dem Bike-Sharing-Bereich. Ihr habt relativ viele Städte in Amerika oder Orte tatsächlich viel mehr, also Angebote auf Campusen, Universitätscampusen. Das heißt, diese Art von Kooperation mit öffentlichen Trägern scheint ja der Firma Spin inhärent zu sein als Geschäftsmodell. Viel in dem Bereich sagen ja auch andere Mitbewerber jetzt in Europa, im Sinne von, wir gehen in keine Stadt, ohne mit der Stadt zu sprechen. Wir arbeiten immer mit der öffentlichen Hand zusammen. Wir sind letztendlich die Best Friends der Kommunen. Irgendwie ist das ein durchziehendes Element, was alle behaupten. Und irgendwie fragt man sich, kann man sich damit noch hervortun? Aber jetzt seid ihr ja explizit oder so, verstehe ich dich zumindest auch genau auf dem Pfad unterwegs und wollt eigentlich noch eins oben draufsetzen. Ist das richtig so?
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, ich habe das Gefühl, wie du es schon gesagt hast, alle sagen, dass sie mit den Städten kooperieren, aber es war natürlich in der Vergangenheit oft so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Man hat also immer gerade das gemacht, was quasi gefordert wurde von den Städten oder was auch in der Öffentlichkeit in den Verruf kam, als es dann dieses Gig-Economy-Modell in Verruf kam, dann hat man es eben gelassen. Und so haben wir das von Anfang an nie gemacht. Wir haben eben diese Erfahrung, wie du schon gesagt hast, auch mit privaten Trägern und mit großen College-Campuses, die ja teilweise 40.000, 50.000Studenten haben in den USA, wo wir eben dann tatsächlich der exklusive Anbieter sind und ein ganz anderes Level of Investment haben. Also wir bauen dann eben tatsächlich auch dort Ladestationen. Wir überlegen uns andere Pricing-Modelle und teilweise wird es natürlich dann auch von den Unis subventioniert. Das heißt, da hatten wir eigentlich so ein ganz gutes Testfeld. wo eben es auch mit Städten so ein bisschen hingeht. Und wir sehen natürlich jetzt auch, dass da dann auch geliefert werden muss. Weil wenn ich mir jetzt die aktuellen großen Tender in Europa anschaue, dann gibt es klare Anforderungen an Data Sharing, es gibt klare Anforderungen an Integration und auch APIs, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Es gibt klare Anforderungen auch als Produkt. Zum Beispiel in England muss ja der Führerschein verifiziert werden. Aber zum Beispiel, am Beispiel von Essex, was ich jetzt eben schon genannt hatte, haben wir uns eben auch verpflichtet, zum Beispiel 150 solche Parklösungen zu installieren. Das sind dann nicht alles Hubs, wo die Scooter auch geladen werden können, sondern es sind teilweise dann einfach nur Markierungen und sozusagen Fahrradracks. Aber da muss man es jetzt auch liefern. Und ich denke, dass es da jetzt einige Anbieter gibt, sowohl von unseren europäischen Mitbewerbern, die ich denke, die da einen sehr, sehr guten Job machen, die das auch früher erkannt haben, dass es sich da eben tatsächlich nicht nur um Worte handeln muss, sondern dass man das auch nachweisen können muss. Und ich denke, da sind wir eben aus USA eigentlich eher so ein bisschen wie einige unserer europäischen Wettbewerber gepolt gewesen und haben uns da auch schon abgesetzt und haben das eigentlich sehr erfolgreich praktiziert in den USA. Und gucken uns jetzt hier eben in Europa auch sehr genau an, wo wir hingehen. Also es geht jetzt nicht darum, in kürzester Zeit möglichst viele Roller auf die Straße zu stellen. Weil, wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, das bringt einem überhaupt keinen nachhaltigen Vorteil. Deswegen wachsen wir da sehr sehr vorsichtig und gucken uns an, an welchen Ausschreibungen wir teilnehmen wollen und mit welchen Städten wir da langfristig zusammenarbeiten können, wollen und dürfen.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie waren das damals bei Circ? War dann auch, hattet ihr auch das Interesse, genau solche Kooperationen loszutreten? Oder ist das eine Erkenntnis, die jetzt im Laufe der Zeit bei dir gereift ist, seit du jetzt eben als Head of Europe von Spin gefragt worden bist, das Geschäft für dich aufzubauen?
Naja gut, ich meine, man lernt natürlich dazu. Ich meine, damals bei Circ, da waren alle quasi auf Start, da haben ja alle Anbieter in Europa quasi gleichzeitig gestartet und da wusste man natürlich auch noch nicht so genau, wie das funktioniert. Und teilweise hat man dann auch gelernt oder viele dieser Dinge sind auch entstanden, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Weil natürlich haben wir damals schon mit Städten geredet und haben gesagt, guck mal, wir sind bereit, Daten mit dir zu sharen. Warum fängst du das nicht an, in eine Qualitätsvereinbarung reinzuschreiben und alle anderen, die hier auch operieren wollen, die sollten das auch tun. Da verschafft man sich natürlich einen Wettbewerbsvorteil, man tut aber auch das Richtige für die Stadt. Und ich glaube, so haben sowohl die Anbieter gelernt, dass einige Dinge einfach Sinn machen und nicht unbedingt nur, sag ich mal, ökonomisch schaden, sondern auf Dauer eben zu einem zuverlässigeren Modell führen. Und die Städte haben halt auch viel gelernt. Natürlich, einige haben Lehrgeld bezahlt, klar, große Städte wie Paris oder wie Lissabon oder Madrid, die tatsächlich erstmal durch so eine Wildwestphase gegangen sind. Aber jetzt am Beispiel von Paris merkt man eben auch, sowohl die Anbieter, die am Ende dann ausgewählt wurden, als auch die Stadt Paris selber, dass da viel Erfahrung mit reingespielt ist und dass sie dann halt auch aus einem Jahr Betrieb halt mittlerweile auch wissen, wie es funktioniert. Und ein Beispiel ist zum Beispiel das Parken an stationären Zonen. Lange Zeit haben die Anbieter einfach gesagt, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Also sprich, wenn man quasi das Free-Float-Model ein bisschen aufhebt und wenn man quasi sagt, es gibt bestimmte Parking-Spots und nur in denen darfst du auch deinen Scooter abschließen. Das ist dann geofenced und natürlich gibt es da eine gewisse Ungenauigkeit. Aber da kann ich mich erinnern, vor anderthalb Jahren haben alle gesagt, das funktioniert nicht, das können wir nicht machen. Eigentlich nur aus der Idee heraus, dass es eben schlecht fürs Geschäft ist, wenn man die Scooter nicht mehr überall abstellen kann. Jetzt im Beispiel von Paris, wo ganz klar ist, das ist ein riesiger Markt und da kriegen 2-3 Anbieter für 3 Jahre eine Lizenz, ging das plötzlich alles. Das heißt, technisch sind die Sachen möglich und ich glaube, dass auch bei den Anbietern langsam die Erkenntnis reift, dass es besser ist, da nicht die ganze Zeit Katz und Maus zu spielen, sondern von Anfang an die Karten auf den Tisch zu legen, sagen, das ist technisch möglich, was ist für euch interessant, was sind eure Probleme, was ist eure Vision für die Stadt, wie ist euer Mobilitätskonzept, wie wollt ihr das verändern über die nächsten 5 Jahre und wie können wir da reinpassen?
Und bei dem Geofencing und bei den Verbotszonen erinnere ich mich, dass eigentlich beispielsweise Hamburg und München in Deutschland relativ progressiv dabei waren und eigentlich ziemlich klar gemacht haben, wo sie E-Scooter haben wollen und wo nicht. Mhm. Und eigentlich alle Anbieter, die in Hamburg gestartet sind, sich daran gehalten haben. Ich habe dann zwischenzeitlich mal gecheckt und geguckt, wie gut das funktioniert und war auch erstaunt, wie schlecht es doch teilweise funktioniert. Das offensichtlich ist dann die Genauigkeit bei den ersten Modellen des IoT-Moduls doch nicht gut genug gewesen, um ein Abstellen dann innerhalb der Zonen zu verhindern. Ist das dann, also was du sagst, bezieht sich dann offensichtlich auf einen Großteil der Städte, aber eben auf einige voranschreitende Städte nicht, weil die haben ja was dagegen getan mit diesen Verbotszonen.
Ja, interessanterweise ist Deutschland da tatsächlich einer der am unreguliertesten Märkte der Welt oder auch in Europa, was tatsächlich relativ kurios ist. Aber wie du sagst, die Städte haben natürlich auch schon die Möglichkeit zu regulieren und Hamburg und München haben es getan. München hat ja auch eine Obergrenze für die Scooter festgesetzt, einfach gesagt, also wir glauben, das ist hier die richtige Anzahl, haltet euch da dran. Und keiner, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, kein Anbieter arbeitet gegen die Stadt heutzutage mehr oder sagt, ich mache das trotzdem, ist mir egal, was ihr wollt. Das heißt, natürlich haben die Städte hier eine gewisse Möglichkeit. Es ist nicht unbedingt rechtssicher. Deutsche Städte können tatsächlich keine Ausschreibung machen. Und es gab ja auch gerade jetzt kürzlich wieder das Gerichtsurteil, wo es um die Sondernutzung vom öffentlichen Raum geht. In Düsseldorf war das mit Mobike. Wo es für deutsche Städte tatsächlich nicht einfach ist, rechtssicher zu regulieren. Aber klar, wenn die zu den Anbietern hingehen und sagen, hier ist eine Qualitätsvereinbarung, die würden wir gerne mit euch unterschreiben. Das sind die Regeln für uns in der Stadt. Dann geht da relativ viel. Ich wundere mich, dass in der Vergangenheit teilweise, ich weiß nicht, ob es Ressourcenmangel war, ob es eine gewisse Unkenntnis war, ob der Situation oder auch einfach einen, ja, so schlimm ist es irgendwie nicht, jetzt ist gar nicht mehr so viel Negatives in der Presse, dass da scheinbar gar nicht so ein Regulierungsdruck war. Aber jetzt sehen wir es eben auch, weil wir jetzt auch aktiv auf Städte zugehen und mit denen versuchen, diese Konversationen zu führen in Deutschland, dass sich da einiges tut. Und das haben ja jetzt auch viele Städte gesagt, dass sie eben strenger regulieren wollen. Weil auch am Ende wird es in Deutschland, wenn man es gut machen will und wenn man es multimodal machen will und wenn man es richtig in die Verkehrskonzepte integrieren will, muss es auch irgendwann in Deutschland Ausschreibungen geben, wo man sagt, bewerbt euch mit eurem Konzept und wir wählen 2, 3 Anbieter aus. Und dann haben wir die richtige Anzahl an Scootern, wir haben die richtige Integration in unseren ÖPNV, wir haben das richtige Pricing und wir können vor allem mitgestalten, wie Mikromobilität in unserer Stadt genutzt wird. Und da wird es auch in Deutschland hingehen.
Ihr helft ihm ja gerade auf die Sprünge in der Art, dass ihr mit einer Musterregulierung jetzt ankommt und den Städten helfen wollt. Ein Element davon ist ja die Dichte an Fahrzeugen, die dann in gewissen Bereichen sein soll. Und ihr sprecht explizit davon, dass ihr eine Dichte von 10 Parkzonen pro Quadratkilometer als sinnvolle Größe definiert, auf Basis derer man das Free-Floating-Modell abschaffen könne und dann auf ein stationsbasiertes Modell gehen soll. Das fand ich interessant und zunächst habe ich eine Frage und zwar, auf Basis von wie vielen Scootern pro Fläche definiert ihr dieses Maß und welche Rolle spielt beispielsweise die Laufweite, die Entfernung zu diesen Flächen? Denn Fläche an sich ist ja meiner Einschätzung nach ist vielleicht nicht ausreichend, das zu beurteilen.
Ja, also ich meine, in dieser Musterregulierung haben wir quasi 3 ganz wichtige Dinge drin. Das erste ist eine Obergrenze für Flotten an sich, die sich berechnet auch nach einer Faustformel von 100, ein Scooter pro 100 Einwohner. Und die Städte können das in verschiedene Zonen aufteilen. Das heißt, du hast eine relativ dichte innerstädtische Zone. Wenn da jetzt 100.000 Leute in der innerstädtischen Zone wohnen, dann sind das quasi 1.000 Roller. Das heißt natürlich nicht, das ist ein Beispiel. Ich denke, dass die Städte das anpassen können und sollen, was für sie auch Sinn macht. Aber es ist aus unserer Erfahrung und auch aus dem, was wir in anderen Städten und Ländern sehen, was sinnvolle Richtgrößen sind, ist es mein Startpunkt. Und das Zweite ist, was du erwähntest, dass es eben, dass wenn es ab einer gewissen Dichte von Parkplätzen, von Mikromobilitätsabstellflächen, die von der Stadt geschaffen werden, kann man darüber diskutieren, ob man in einer Zone, das kann man natürlich dann jetzt nicht so flickenteppichmäßig machen, sondern muss dann wirklich sagen, in der innerstädtischen Zone oder dann eben auch in der ganzen Stadt, kann man dann darüber nachdenken, tatsächlich das Free-Floating-Model abzuschaffen. So wie das jetzt in Paris der Fall ist, wie es in London der Fall sein wird, wie es ab jetzt wahrscheinlich in allen großen europäischen Städten der Fall sein wird. Auch da muss man natürlich, kann man gucken, ist das die richtige Zahl? Das muss die Stadt ein Stück weit entscheiden. Wir haben es pro Quadratkilometer und eben nicht nur pro quasi Innenstadt, weil man muss natürlich gucken, dass es eine relativ gleichmäßige Verteilung gibt. Das muss dann auch zusammenpassen mit der Gesamtzahl der Scooter in dieser Zone. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Pkw-Parkplatz umwandelt, das sind ja ungefähr dann 12 Scooter, die man da hinstellen kann, hat man da schon mal einen ganz guten Startpunkt sozusagen. Aber das muss dann die Stadt selber entscheiden. Was für uns wichtig war, war zu sagen, es geht und es muss überhaupt nicht schlecht sein. Aber es funktioniert nur dann, wenn nicht gleichzeitig diese kommerzielle Logik stattfindet, dass ich muss immer die Flottengröße meines nächsten Wettbewerbers matchen. Weil so funktioniert es ja heute. Und wenn die Stadt da nicht eine Obergrenze vorgibt, eigentlich sind die Anbieter, glaube ich, wären sie froh darum, auch die Großen sozusagen, die bisher eine ganz andere Strategie gefahren haben, weil natürlich ist es für die Unit Economics, für den Verdienst pro Scooter auch nicht gut, wenn ich ein komplettes Überangebot habe. Wenn die Stadt kommt und sagt, insgesamt so viele Leute, dann ist es für die Auslastung der Scooter am Ende besser und man hat nicht diesen Preiskampf nach unten oder diesen ruinösen Wettbewerb, wo im Grunde genommen viel zu wenig Fahrten pro Scooter stattfinden. Und das Dritte,
eine Zwischenfrage an der Stelle. Ich fand, wenn man sich über die Dichten und von Fahrzeugenstädten anguckt, finde ich, ist das Beispiel, weil du Paris ja schon genannt hast, eigentlich eins der interessantesten europäischen Städte wegen ihres Vélib Bikesharing-Systems. Und genauso ist London ja mit den Boris Bikes spannend. Die haben ja eine Fahrzeugflottendichte pro Quadratkilometer von irgendwie 60, 70 bis 100 Fahrzeugen pro Quadratkilometer, meinen eigenen Überschlägen, Berechnungen nach. Das heißt, die haben ja schon eine gute Erfahrung gesammelt, was es heißt, in Laufweite ein hohes Netz an Fahrzeugstationen, also an Stationen zu haben für ihr Bikesharing-System. Und auf der anderen Seite haben die auch Erfahrung mit, was es heißt, eben 10, 20, ich glaube, bei Vélib hatten sie zeitweise irgendwie 23.000 Fahrräder, die da dort positioniert worden sind. Auf der anderen Seite gibt es das Beispiel Paris, das Beispiel Madrid und Barcelona, die eben ein erhebliches Maß an Überregulation betrieben haben und das, was dazu geführt hat, dass dann irgendwie pro Anbieter teilweise 100, 150 Roller dann erlaubt waren und eigentlich, ich glaube, von den ursprünglich irgendwann mal 18 erlaubten, sind dann irgendwie 12 wieder abgedampft, weil sie eben das nicht wirtschaftlich betreiben können. Das heißt, wir befinden uns ja offensichtlich irgendwie dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen und ihr versucht jetzt dann in der Mitte so eine sinnvolle Regulation zu definieren oder wie darf ich das verstehen?
Naja, Madrid muss man ja als Beispiel für eine ganz frühe Regulierung sehen, wo quasi die Erfahrung noch nicht da war und wo die Stadt sozusagen ihr Bestes versucht hat und aber auch versucht hat, sozusagen möglichst vielen Operatoren den Betrieb zu erlauben. Und am Ende gab es halt hunderte von Mikrozonen und 20 Anbieter in Madrid. Und wenn ich mich quasi von einem Ende der Stadt zum anderen bewegen wollte, dann musste ich Dutzende Apps oder wenigstens 5 oder 6 Apps auf meinem Telefon haben. Das war also überhaupt nicht praktikabel. Und vor allem war es so, dass dann da so quasi Quoten vergeben wurden, wo in bestimmten Stadtteilen man dann als Anbieter, ich glaube mit Cirque hatten wir im Zentrum von Madrid, durften wir 3 Roller hinstellen. Sowas macht natürlich keinen Sinn. Wenn man jetzt eben Ausschreibungen sich anguckt, wie in San Francisco oder in Seattle oder in Denver oder in Paris, ich sag mal so wirklich, wo auch mit viel Erfahrung gearbeitet wird, dann werden am Ende 2, 3 Anbieter ausgewählt. Und ich habe nun mal eine bestimmte Anzahl Fahrten für Mikromobilität oder auch für Scooter in einem Markt. Die mag Jahr für Jahr ständig ein bisschen wachsen. Aber es gibt halt trotzdem erstmal den richtigen, sozusagen die richtige Menge an Fahrzeugen, um den aktuellen Bedarf abzudecken. Und das kann die Stadt relativ gut einschätzen, wie du schon sagst. Sie haben da ja auch teilweise sehr gute Daten, gute Planungsgrundlagen. Und natürlich sind es auch Städte oft, die jetzt gute Regulierungen machen, die schon seit 2, 3 Jahren tatsächlich auch die Echtzeitdaten der ganzen Anbieter bekommen. Das bekommen die deutschen Städte ja zum Beispiel nicht. Sie könnten danach fragen, aber mir ist jetzt keine deutsche Stadt bekannt, die von den Anbietern verlangt, zum Beispiel die MDS-Feeds, also dieses Datenformat für quasi den Flottenzustand mit ihnen zu teilen. Das ist tatsächlich.
Hamburg zumindest hat das in dem Pilotprojekt gemacht. Ich kenne den letzten Stand auch nicht genau, aber da hat Hamburg mit Wunder Mobility zusammen so ein Dashboard mal aufgesetzt.
Ja, genau. Und das ist aber, außer jetzt den Piloten in Hamburg, ist mir tatsächlich nichts bekannt. Vor allem wird es halt nicht verlangt. Ne? Und das macht natürlich nur Sinn, wenn du halt sagst, ich krieg von jedem Anbieter. Und selbst Städte wie Lissabon, die sehr frühzeitig sehr frei agiert haben und gesagt haben, wir begrüßen das erstmal und wir wollen erstmal, dass ihr hierher kommt. Die eine Bedingung war, ihr müsst die Daten mit uns teilen. Wir wollen verstehen, wo die Fahrten stattfinden. Wir wollen verstehen, wie viel die Scooter genutzt werden, wo sie genutzt werden, wie viele Fahrten es eigentlich gibt in unserer Stadt. Und das ist die Grundlage für sämtliche Planung. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich eben auch eine sinnvolle Regulierung machen. Dann kann ich eben den 2, 3 Anbietern auch ein interessantes Geschäft anbieten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lyon, ich glaube, dort hat es jetzt veröffentlicht, die haben, glaube ich, 5 Fahrten pro Vehikel jetzt nach der Ausschreibung gehabt, weil sie einfach in einer Stadt wie Lyon jetzt mit 2000 Rollern agieren. Das ist wahrscheinlich die richtige Zahl. Vorher wäre jeder Neue, der reingekommen ist, hätte schon mal 2000 auf die Straße stellen müssen. Und dann wärst du eben ganz schnell bei 10 oder 12.000 gewesen. Und das können Städte ja ganz schwer abschätzen. Ich wette, wenn du einen Mobilitätsbeauftragten in einer deutschen Stadt fragst, kann er dir wahrscheinlich nicht sagen, wie viele Fahrten im Durchschnitt gestern mit Rollern in seiner Stadt stattgefunden haben. Das kann dir der Verantwortliche in Lissabon oder Paris aber genau sagen.
Jetzt habt ihr genau den dritten Punkt, den du schon angesprochen hast, eben auch die Transparenz und Kontrolle dank Echtzeitplattformen und schlagt da eben auch beispielsweise die zurückgelegten Kilometer, die Fahrten, die durchschnittliche Fahrzeit und Strecke pro Leitvorgang vor. Aber in dem roten Kästchen steht jetzt nicht dabei, dass man beispielsweise die Ziel- und Quellorte mit angeben muss. Aus Sicht einer Stadt und aus Sicht eines ÖPNV-Unternehmens wäre das ja aber interessant, um herausfinden zu können, wie viele intermodale Wege ich beispielsweise mit so einem Scooter nutze.
Das haben wir nicht explizit reingemacht, aber das ist implizit dabei, weil die ja den Zustand sozusagen durch den Anfangs- und Endzustand der Roller, das MDS-Format, das spezifiziert ja auch Fahrten. Also sprich, wir im Grunde genommen geht es uns nur darum, dass man nicht sagt, hier statt ist der Datenfeed, jetzt hol dir mal einen Programmierer oder hol dir einen Partner wie Wunder Mobility, sondern dass man eben auch schon sozusagen, wie wir das mit unserem Partner Populous machen, eben der Stadt dann auch proaktiv auch ein browserbasiertes Dashboard anbietet und dort kann man genau eben auch das sehen. Dort kann man die historischen Fahrten sehen, dort kann man sehen, wo die meisten Fahrten begonnen wurden, wo die meisten Fahrten geendet haben. Also das ist Teil sozusagen der Datenspezifikation. Populous ist jetzt nur ein Weg, es sozusagen zu visualisieren, aber da wissen auch wieder alle Anbieter in Deutschland ganz genau, wovon man redet, weil in allen anderen europäischen Ländern liefern sie das schon seit 1,5 Jahren. Das heißt, das sollte nicht auf Unverständnis stoßen, was da gefordert wird.
Die Fragestellung der Obergrenzen finde ich insofern nochmal interessant zu diskutieren, weil eure Branche, und ich fasse jetzt mal alle zusammen, sagt ja immer sehr laut, wir ersetzen das Auto und wir lösen quasi die Verkehrsprobleme in urbanen Zentren der Welt. Und jetzt, wenn ich mal von ausgehe, wie viele individuellen Use Cases ich so habe tagtäglich und wie viele BewohnerInnen jetzt irgendwelche europäischen Metropolregionen haben, dann scheinen mir eben die Obergrenzen, die ihr da vorschlagt, fast schon zu klein zu sein. Also eigentlich in meiner Vorstellung denke ich tatsächlich irgendwie im Bereich von Hamburg, dass wir da wahrscheinlich 20.000, 30.000 Scooter bräuchten. In Paris sind wir wahrscheinlich dann mit einer deutlich höheren Dichte der Stadt in einer ähnlich bis noch größeren Anzahl unterwegs. Ich hätte eigentlich eher gesagt, dass wir noch mehr brauchen, um wirklich diesen Anspruch von zu jeder Zeit steht ein Fahrzeug vor der Tür, die Verfügbarkeit ist gewährleistet und damit auch das Erlebnis, welches ja zur Nutzung dann letztendlich führt.
Ja, da hast du recht, aber ich glaube, das kann man nicht über pure Masse erledigen. Das Problem ist ja auch wieder durch die kommerzielle Logik, die dem System inneliegt, dass ich natürlich als Anbieter incentiviert bin in möglichst dichten Innenstadtbereichen, wo es vielleicht auch viele Besucher gibt und wo es auch schon andere, viele Sharing- und Mobilitätsangebote von Sharing, Ride-Hailing bis zur ÖPNV gibt, dort halt besonders viel hinzustellen. Und natürlich kommen auch die Städte und sagen, du musst auch ein zuverlässiges Angebot in Berlin außerhalb des S-Bahn-Rings anbieten und da wird es dann wirklich interessant. Und da wird es dann auch wirklich interessant, als Nutzer, als Ergänzung zum Beispiel zum ÖPNV oder zum Auto. Aber dort habe ich eine kleinere Anzahl Kunden. Und um die sicher abdecken zu können, um demjenigen, der da wohnt, an der Ecke sagen zu können, du kannst dich hier darauf verlassen, dass jeden Morgen ein Scooter bei dir vor der Tür steht und wir deployen hier jeden Tag 3, 4 Scooter immer an dieser Ecke, musst du im Grunde genommen wieder zu viel hinstellen. Und da glaube ich, da fehlen uns noch ein bisschen ausgefeiltere Angebote, die vielleicht eher in so eine Mischung aus Abo-Modell und Free-Float gehen, also dass ich zum Beispiel einen dezidierten Scooter habe, wenn ich in einem Vorort wohne oder wenn ich ein bisschen weiter außerhalb wohne, den ich auch mit reinnehmen und laden kann zum Beispiel. Gibt es ja auch von verschiedenen Anbietern Mietmodelle, den ich dann aber zum Beispiel in der Stadt einfach stehen lassen kann und gegeneinander auf dem Rückweg, wenn ich nach Hause pendel, ersetzen kann und auch dann sozusagen den Free-Float-Betrieb in der Innenstadt beliebig nutzen kann. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen schlauere Lösungen, weil du ansonsten, das pure Abo-Modell funktioniert nicht. Das Free-Float ist natürlich schon, gibt natürlich eine unglaubliche Flexibilität. Aber wenn ich eben alle potenziellen Mobilitätsbedürfnisse bis in alle Vororte abdecken will, würde ich jetzt mehr Scooter auf die Straße stellen, als ich tatsächlich brauche, um eben diese Abdeckung darzustellen.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, weswegen auch Ford Spin ja irgendwann 2018 war es, glaube ich, übernommen hat. Und bevor wir da reingehen, hätte ich allerdings ein kleines Spiel zur Auflockerung, und zwar das berühmte Entweder-Oder-Spiel, bei dem ich dir zwei Begriffe vorlese und du darfst dich für eins der beiden entscheiden und darfst einmal als Joker weitersagen.
Okay, gerne.
Beginnen wir mit mit dem Wortpaar Fahrrad oder Scooter.
Weiter.
U-Bahn oder Ride-Hailing?
U-Bahn.
Besitzen oder teilen?
Teilen.
Free-Floating oder Hybrid?
Hybrid.
Free-Floating oder stationsbasiert?
Stationsbasiert.
Alleine oder gemeinsam?
Gemeinsam.
Lukas oder Lawrence?
Welcher Lukas, welcher Lawrence?
Lukas Gadowski oder Lawrence Leuschner?
Weiter.
Du hast nur einen weiter.
Ah, ich habe noch einen weiter. Dann sage ich Lukas.
Scheuer oder Özdemir?
Özdemir.
Innenstadt oder Randgebiete?
Innenstadt.
Deutschland oder UK?
UK.
Amerika oder Deutschland?
Deutschland.
Amerika oder China?
China.
Open Data oder nicht Open Data?
Open Data.
Venture Capital oder Company Builder?
Venture Capital.
Pay as you go oder Bundling?
Bundling.
Neubauen oder umwidmen?
Umwidmen.
Auto oder kein Auto?
Kein Auto.
20 km/h oder 30 km/h?
30 km/h.
Verbote oder Belohnung?
Belohnung.
Einheitlicher Battery-Standard oder offener Wettbewerb?
Offener Wettbewerb.
Mobilitätsverbund oder offener Wettbewerb?
Mobilitätsverbund.
Super, das war's schon. Interessant, dass du gleich beim ersten weitergesagt hast, bei Fahrrad oder E-Scooter.
Naja, ich muss dazu sagen, dass ich wirklich ein langjähriger und begeisterter Fahrradfahrer bin. Ich habe mir auch gerade privat noch ein E-Bike dazu gekauft, quasi für die Familie, wo man mal zu zweit drauf fahren kann und wo man auch ordentlich Gepäck mitnehmen kann und so. Aber jetzt eben auch nicht so ein Cargo-Bike, sondern so ein lustiger Hybrid irgendwie. Da gibt es jetzt wahnsinnig interessante neue so Zwischenklassen an Fahrrädern, die es so eigentlich so früher gar nicht gab. Und ja, deswegen muss ich sagen, ich fahre viel Scooter, aber ich fahre auch schon noch länger und sehr lange Fahrrad. Und wir werden auch nächstes Jahr multimodal gehen. Also von daher, ich bin nie jemand, der Mikromobilität immer nur als Scooter verstanden hat. Und das war auch eigentlich bei Circ am Anfang zum Beispiel auch klar Teil der Vision, aber man ist dann natürlich so schnell in so einem hyperkompetitiven Geschäft und dann auch mit unglaublichen Hürden, wie er sich da plötzlich präsentieren von irgendwelchen Rückrufen und Softwareproblemen und alles, was da auf einen einprasselt, das von der ursprünglichen Vision, wir haben da jetzt in einem Jahr so ein Portfolio von super interessanten und coolen Vehikeln mit 2 Rädern und 3 Rädern und Dach und ohne Dach, das hat sich dann nicht ganz so schnell materialisiert, aber ich glaube fest daran, dass es genau darum geht bei Mikromobilität, dass es eben tatsächlich auch jetzt mittlerweile Dinge zwischen einem E-Bike und einem Moped gibt. Und da gibt es so interessante Fahrzeugklassen, die sich da entwickeln und die für verschiedene Use Cases da sind, dass ich da weiter gesagt habe.
Und du bist ja Internetunternehmer und Unternehmer durch und durch, könnte man fast sagen. Und ich wage mal die Hypothese, dass man als solche Person Lust hat, möglichst schnell und möglichst ohne Regulation und möglichst frei agieren zu können. Insofern finde ich es irgendwie interessant, dass du jetzt in diesem Spagat bist zwischen einer Erfahrung als Mitgründer eines ja sehr, sehr schnellen, in der Anfangszeit mit aufgebauten Unternehmen wie Cirque. Jetzt bist du in einem Unternehmen, wo du sehr viel für Regulation proklamierst, in einem etwas reiferen Markt der Mikromobilität oder des E-Scooter-Sharings. Und gleichzeitig seid ihr ja eben, wie schon gesagt, mit Ford verbandelt, mit Ford Motor Companies aus Amerika, die ja sicherlich auch nochmal ganz anders an die ganze, an die Geschichte rangehen, im Sinne von Geschwindigkeit, den Markt aufzubauen. Du hast in einigen Interviews schon gesprochen, dass eigentlich damit eine Art nachhaltigerer Ansatz möglich ist, so einen Markt aufzubauen. Wie geht es dir damit, dass du vielleicht nicht so schnell agieren kannst, wie du gerne möchtest? Oder hat sich das für dich tatsächlich mittlerweile geändert?
Naja, wir agieren ja ziemlich schnell. Also Spin war letztes Jahr der am schnellst wachsendste Mikromobilitätsanbieter in den USA. Schneller als die großen anderen beiden, die wir alle kennen.
Ersetze ich das Wort schnell durch frei vielleicht?
Schnell wachsend, ja.
Ja, genau, aber dann ersetze ich das Wort schnell wachsen sozusagen frei agieren statt schnell agieren.
Genau, also der große Unterschied ist ja, Spin war ja ein Startup und ist von Ford gekauft worden, so wie, weiß nicht, Instagram von Facebook gekauft wurde, und wir agieren auch noch komplett in diesen Strukturen. Also die Gründer sind alle noch an Bord und wir wachsen als unabhängige, von Ford 100% besessene Firma, aber wir agieren da immer noch wie ein Startup. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn du jetzt so ein, so ein Corporate Innovation Theater betreibst. Also wie quasi aus dem Corporate heraus dann versucht wird, ein bestimmtes Thema zu besetzen. Vielleicht auch gar nicht, weil man sich es wirklich als großes Geschäftsfeld vorstellt, sondern weil es vielleicht gut ist fürs Image und damit für den Börsenkurs, weil man vielleicht beweisen kann, dass man da jetzt auch an der Wende arbeitet und sozusagen den Schuss gehört hat. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern Ford hat sich tatsächlich damals eingekauft, auch aufgrund dieser Wachstumsblaupause, die Spin-Gründer schon hatten, gesagt haben, so wollen wir wachsen, das ist unsere Strategie, wir glauben, dass wir damit schneller und nachhaltiger sind, weil man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt in Deutschland eine nationale Regulierung käme oder wenn man es, wie man es in Spanien gesehen hat, der Markt dann irgendwann einfach wieder dicht gemacht wird, dann sind die Scooter ja wieder von der Straße, dann sind die ganzen tollen Wachstumszahlen, die man präsentiert hat und die kumulierten Millionen von Fahrten, die haben teilweise in Märkten stattgefunden, in Paris oder so, wo diese Anbieter jetzt gar nicht mehr sind. Das heißt, das ist ja, man müsste ja immer gucken, was ist die Runrate, wie viele Fahrten sind es denn diesen Monat und nicht wie viel hat es denn gegeben in dieser Phase irren Wachstums. Und ich fand es spannend mit Cirque. Ich habe auch damals gedacht, wir müssen schnell sein, wir müssen agil sein. Da schätze ich auch Lukas tatsächlich als Unternehmer. Wir haben uns, das ging dann vielleicht an einigen Stellen ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu sehr Blitzscaling. Es war damals tatsächlich interessant, so schnell zu wachsen. Ich habe dann aber auch gesehen, sozusagen, wo die Grenzen sind und wo man im Grunde genommen keinen nachhaltigen Wert und auch sowohl weder fürs Unternehmen noch für die Investoren noch für die Städte schafft. Und deswegen, als ich dann angefangen habe, mit Spin zu reden, hatte sich einfach mit vielem gedeckt, was ich sozusagen selber auch schon, die Erkenntnisse, zu denen ich auch schon bei Cirque gekommen war. Glaube, dass das tatsächlich jetzt nicht langsamer ist. Es ist einfach nur ein anderer Ansatz. Weil zum Beispiel in England, da wird ja jetzt ein gesamter Markt quasi verteilt, nur eben über Ausschreibung. Es ist ja nicht so, dass dass das dann kein großer Markt sein wird in England. Es wird halt nur nicht über einen sozusagen einen Goldrausch gesteuert, wo man dann nachher die wieder runternimmt und dann nachher irgendwann reguliert, sondern die haben sich es halt ein bisschen angeguckt und machen es gleich richtig. Ich vermute mal, Holland wird es dann irgendwann eines Tages auch so machen.
Eine Frage ist für mich noch offen, und zwar, welches Interesse verfolgt denn Ford damit, jetzt mit Spin im Bereich Mikromobilität aktiv zu sein?
Naja, wie gesagt, was ich spannend daran finde, ist, dass Ford erstmal sagt, wir wollen erstmal, dass das funktioniert und wir wollen, dass ihr als Firma eurer eigenen Logik folgt. Das heißt, Ford macht das sehr schlau, obwohl Ford natürlich wahnsinnig viele auch große Investmentbereiche hat, ob das jetzt autonomes Fahren ist oder Elektrifizierung von Vehikeln. Aber es wird hier eben nicht frühzeitig versucht, es in irgendwelche Konzerninitiativen einzuweben, sondern man sagt, ihr müsst erstmal gucken, wie funktioniert Mikromobilität in Städten. Ihr müsst es erstmal erfolgreich machen, ihr müsst es auch kommerziell beweisen. So wie, ich hatte vorhin ja das Beispiel mit Facebook und Instagram. Die sind sicherlich sehr gut darin gefahren, dass sie Instagram nicht frühzeitig in alles integriert haben. Irgendwann haben sie hinter den Kulissen natürlich dann auch die Ad-Technologie angefangen zu integrieren. Aber sie haben eben auch Instagram da ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Wachstumsfeld gelassen. Und so ein bisschen ist es wie mit Spin. Spin wurde in einer sehr frühen Phase gekauft, in der Wachstumsphase. Und es ist eben gerade spannend. Ich habe das auch in anderen Beispielen gesehen. Ich war ja auch so im Corporate Investment Umfeld unterwegs für Samsung, dass man halt Startups oder auch solche Initiativen sehr früh erdrücken kann, indem man sie dann fast schon etwas künstlich in größere Konzerninitiativen versucht einzubetten. Auf Dauer steckt natürlich bei Ford, wie bei allen anderen großen Autoherstellern, auch die Erkenntnis dahinter, dass Mobilität sich wandelt, dass der Privatbesitz von Autos sich wandeln wird, dass sich Innenstädte wandeln werden, dass das Platz in Innenstädten ein anderes Thema sein wird. Und so wie alle anderen versucht Ford dort eben auch eine Strategien, Lösungen und Investmentfelder zu finden. Und so wie sie das mit Spin machen, muss ich sagen, ist das sehr viel schlauer, als was ich in vielen anderen Konzernen gesehen habe.
Man könnte ja sagen, dass Ford ja als großes Unternehmen in der Automobilindustrie ähnlich Verantwortung trägt, jetzt wahrscheinlich für amerikanische Städte, wie jetzt irgendwie die deutsche Automobilindustrie für die Art und Weise, wie jetzt deutsche Städte aussehen. Und jetzt könnte man auch sagen, dass die autogerechte Stadt, die wir jetzt aktuell haben, eben genau aus dieser Kraft, aus dem Lobbyismus, aus der Historie, der Einflussnahme von Automobilindustrie auf Städte so gewachsen sind. Und ich habe gehört, dass du beispielsweise in dem Business Punk Podcast How to Fix It auch sehr enthusiastisch sprichst über deine Begeisterung für urbane Räume, für das Thema Flächengerechtigkeit, für das Thema für die Aufteilung von Räumen. In dem Standpunkt im Tagesspiegel schreibst du, dass Städte atmen müssen, dass wir ihnen Platz geben müssen, diese Veränderung zuzulassen. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie sich das für dich anfühlt, dass du genau für die Unternehmen arbeitest oder für das Unternehmen arbeitest, welches sozusagen Verantwortung trägt an dieser Idee der autogerechten Stadt, und auf der anderen Seite jetzt dagegen ankämpfst oder versuchst, diese Kehrtwende mit zu erreichen. Passt das für dich, dieses Bild, oder siehst du das für dich anders?
Es passt, weil die autogerechte Stadt war ja, als sie vor ungefähr 100 Jahren anfing sozusagen zu entstehen, erstmal keine schlechte Sache. Das Auto war ja per se zum damaligen Zeitpunkt ja überhaupt nichts Schlechtes. Das Auto hat ja auch sehr viel Teilhabe ermöglicht. Es hat kommerzielle Entwicklungen in ländlichen Räumen entwickelt. Es hat auch dafür gesorgt, dass Städte weiter wachsen. Es war ja nicht alles schlecht. Es geht nur alles immer in Phasen und in Wellen. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt angekommen mit der Klimakrise und auch mit der immer weiter fortschreitenden Urbanisierung sozusagen als Megatrend. Und dass die Städte auch jetzt, wenn man mal von einer gewissen Corona-Delle absieht, die sich wahrscheinlich dann auch wieder nivellieren wird, Städte ja immer für Leute unglaublich attraktiv sind, weil sie eben auch ökonomische Teilhabe und einfach Lebensqualität versprechen. So. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eine Entwicklung auch einfach umdrehen müssen. So wie wir jetzt gegen die Klimakrise kämpfen müssen, kann man ja nicht sagen, wie die, die, die Lösung wäre gewesen, die Industrialisierung nicht zu machen. Also ich bin auch schon jemand, der stark an Fortschritt glaubt, und ich bin auch jemand, der stark daran glaubt, dass man Fortschritt auch mit technischen Möglichkeiten gestalten kann. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo es tatsächlich, glaube ich, so ein Kipppunkt gibt, auch in den Köpfen der Leute, dass sie halt sich umgucken und sagen, Moment mal, warum nehmen eigentlich die Autos um mich herum so viel an Platz und warum ist das so günstig? Und dass, wenn man einmal anfängt, diesen Gedanken, was du meinst, der Flächengerechtigkeit zu haben und sich umzugucken, dann geht das schwer aus den Köpfen raus. Und man sieht es einfach auch. Man sieht es, dass es da jetzt tatsächlich sowohl auf der privaten als auch auf der politischen Ebene plötzlich Klick gemacht hat. Die Bürgermeister von großen Städten trauen sich plötzlich Dinge, wo man vor 10 Jahren gesagt hätte, das kannst du doch nicht sagen, da verlierst du doch nur Wählerstimmen. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt kommt, und da sind wir mit Spin vorne mit dabei. Challengen wir auch unser Mutterkonzern, haben da auch aktive Konversationen, wie man Städte in Zukunft gestalten kann und muss. Also ich sehe da insofern überhaupt keinen Widerspruch. Ford hat ja damals sozusagen auch Mobilität ein Stück weit demokratisiert mit dem Model T, also was ja eigentlich nichts Schlechtes für die Welt war.
Ich habe ein Bild gesehen, wo so NASCAR Racing Cars von Ford mit Spin gebrandet sind. Und das fand ich irgendwie lustig, diesen Zufall, dass ausgerechnet eigentlich die Inkarnation des Motorsports sozusagen die Antithese von ressourcenschonender, nachhaltiger, zweckmäßiger Mobilität ausgerechnet jetzt mit eurem Logo, mit euren Farben gebrandet ist. Wie geht's dir damit, als du das gesehen hast?
Ich habe das tatsächlich auch irgendwie mehr oder weniger nur so am Rande gesehen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Sponsorship noch aktiv betreiben.
So richtig kriege ich die noch nicht gefasst, Felix. Ich habe den Eindruck, auf der einen Seite sprichst du von gerechter Aufteilung von urbanem Raum und davon, dass Venture Capital Startups und Blitzscaling nicht so richtig irgendwie funktionieren oder dass es irgendwie schwierig ist, da nachhaltig zu agieren. Auf der anderen Seite arbeitest du für Ford, die ja explizit sozusagen eine andere Art von Skalierung irgendwie mit sich bringen, aber halt auch das Thema Auto in den Vordergrund stellen. Und ich wage auch die Hypothese, dass das Thema Scooter und Auto im Sinne von dieser letzten Meile-Lösung doch darauf abzielt, dann doch das Auto weiterhin als wesentliches Mobilitätsangebot zu platzieren. Du hast Zirk mitgegründet und bist auch selber Investor oder irgendwie Partner bei Faber Ventures in London. Für mich irgendwie ist da noch eine sehr, sehr Multidimensionalität oder die Frage letztendlich, was dich antreibt. Vielleicht ist das die Frage, wo wir mit dem Ganzen etwas näher kommen können.
Was mich tatsächlich angetrieben hat und was mich dazu bewogen hat, zu Spin rüberzugehen, war einfach, weil ich das Thema Mikromobilität habe gemerkt, das ist mein Thema für die nächsten, weiß ich nicht, wie lange man sowas macht, 10 Jahre, 20 Jahre, also auf jeden Fall Mobilität war mir klar, das ist, was ich machen will, also wenn ich jetzt mal wirklich auf der persönlichen Ebene spreche. Mit Zirk habe ich gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Als wir dann aufgekauft wurden, habe ich mich persönlich entschieden, also nicht Teil dieser Transaktion sein zu wollen und auch nicht eben in das andere Unternehmen zu wechseln, was uns damals gekauft hat, also zu Bird. Und habe so ein bisschen überlegt, ob ich was Eigenes in dem Bereich mache, und habe dann aber weil ich auch ein tolles Team hatte, was dann auch eben nicht übernommen wurde. Bird hat es ja im Grunde genommen eigentlich nur runtergefahren, Konkurrenten quasi vom Markt genommen. Das heißt, da gab es unglaublich viele talentierte Teams, auch in den Ländern, und gute Leute. Und wir haben zum Beispiel jetzt in Deutschland, viele von den Mitarbeitern im Lager und von den Fahrern auch dann tatsächlich übernommen. Und ich habe dann eben sehr, sehr gute Konversationen gehabt mit Derek und mit Sie und mit Ewan, mit den Gründern von Spin. Und wie das manchmal so ist, wenn so eine Vision irgendwie passt und wenn man das Gefühl hat, die wollen das genauso machen und die sagen, wir gehen jetzt nach Europa, dann hat das gut für mich gepasst. Es war von der Philosophie, vom Ansatz, von der Strategie und auch sozusagen von dem, was ich persönlich mir für mich vorstellen konnte, Einfach wahnsinnig spannend. Auch weil ich, natürlich, weil es spannend ist, ganz Europa machen zu können. Ich habe damals mit Zirk, da habe ich zwar vor allem den portugiesischen und spanischen Markt gemacht, also Iberia, aber habe natürlich da auch als quasi Mitgründer der ersten Stunde kompletten Einblick in auch alle Länder und was da so abgeht gehabt. Und finde es halt auch wahnsinnig spannend, das auf so einer europäischen Ebene zu machen und auch zu verstehen und jetzt auch den Einblick zu haben in die USA und wie dort die Märkte funktionieren und wie dort Ausschreibungen funktionieren und dieses Wissen in ganz Europa anwenden zu können und eine Strategie zu finden, wie wir der größte Mobilitätsanbieter in Europa werden können. Ich meine, das ist keine schlechte Aufgabe. Der große Vorteil bei Ford ist einfach, und das darf man nicht unterschätzen, das ist eben, dass man sich nicht bis von Investmentrunde zu Investmentrunde hangelt. Also das war damals letztlich bei Cirque, und ich weiß auch, dass es bei allen anderen Anbietern, egal was sie sagen, sozusagen hinter den Kulissen natürlich ist, wir müssen die Series B machen, wir müssen die Series C machen, da gibt es bestimmte Benchmarks, die müssen wir erreichen, wo man dann vielleicht sagen kann, na gut, wir müssen jetzt die Umsatzziele erreichen. Welcher Markt ist noch nicht reguliert? Ah, Polen. Dann gehen wir einfach mal nach Polen. Das geht zwar gegen das, was wir in anderen Ländern versprechen, aber scheiß drauf, Polen ist unreguliert. Weil wir müssen irgendwie unsere Zahlen erreichen, um die nächste Runde zu erreichen. Und das ist natürlich bei Spin was anderes. Wir gucken auf Profitabilität auf Marktebene. Da sind wir tatsächlich auch in fast allen Märkten profitabel. Aber haben natürlich eine andere Puste, wenn es um langfristige Investments in die Länder geht. Also, dass man einfach sagt, wir können uns erlauben, langsam in Deutschland zu wachsen, nur in die richtigen Märkte reinzugehen. Ich habe tatsächlich noch Roller für Deutschland und zwar nicht weniger im Lager, weil wir einfach gesagt haben, die bringen wir jetzt nicht sinnvoll auf die Straße. Das macht einfach keinen Sinn. Wir stellen uns nicht als Fünfter jetzt noch in Berlin daneben. Und das ist ein Vorteil, dass wir eben nicht dieses Venture-Kapital getrieben haben. Und das war für mich persönlich, war es einfach auch eine andere Art zu agieren, wo man mit ein bisschen mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Strategie, mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit da reingehen kann und nicht so dieser völlig wilde Ritt, den ich davor hatte.
Was ist denn deine Vision für eine urbane Mobilität? Vor dem Hintergrund auch, dass du ja in Lissabon lebst und sicherlich da nochmal eine andere Perspektive hast auf urbane Städte. Wie persönlich würdest du eine wünschenswerte Zukunft beschreiben, wie wir uns vielleicht in 5 oder 10 Jahren fortbewegen?
Ja, es gibt ja dieses Konzept von der 15-Minuten-Stadt. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz interessanter Ansatz, dass ich also innerhalb von 15, gibt es verschiedene Theorien, Lauf- oder Fahrradminuten, aber innerhalb von 15 Minuten quasi Zugang zu allen wichtigen Dingen habe. Und das ist eben auch was ich mein Leben lang, ehrlich gesagt, immer persönlich für mich gesucht habe. Ich habe immer versucht, irgendwo zu wohnen, ob das jetzt in Mitte war, in Berlin-Mitte oder in Lissabon. Dass quasi kurze Wege Nähe war für mich immer ein unglaubliches Stück Lebensqualität. Also ich habe es nie verstanden, wie Leute 1 oder 2 Stunden am Tag im Auto verbringen können, pendeln. Ist natürlich manchmal auch eine ökonomische Frage. Nicht jeder kann sich dann leisten, genau in der Innenstadt zu wohnen. Aber ich habe es immer als ein wahnsinniges, hohes Stück Lebensqualität empfunden. Das heißt, das quasi jedem zu ermöglichen, das wäre eine Vision von urbanem Leben. Das zweite ist einfach die Rückgewinnung der Flächen. Ist ein wunderschöner Platz in Lissabon. Wenn ich rauskomme, direkt runtergehe, da ist ein altes, so ein kleines altes Stadtpalais an der einen Seite des Platzes und dann so ein Militärgebäude, aber auch ein wunderschönes altes Gebäude auf der anderen Seite. Und in der Mitte ist ein Parkplatz. Und ich bin da 3 Jahre lang dran vorbeigegangen, ohne jemals drüber nachzudenken. Und habe dann neulich in der Zeitung ein Rendering gesehen, wie dieser Platz umgestaltet werden soll. Und zwar im Rahmen von einer Initiative, die Lissabon macht, dass es quasi in jedem Mikroviertel mindestens einen kleinen Park geben soll oder eine Grünfläche. Das heißt, ich habe dann quasi von dem Platz, auf den ich seit 3 Jahren gucke, wo in der Mitte Autos stehen, habe ich ein Rendering gesehen, wie der aussieht mit Bänken, mit Bäumen und mit einem kleinen Kiosk in der Mitte, wo die Leute sich drum rumsetzen können. Und seitdem kann ich es sozusagen nicht mehr, wie man es auf Deutsch so schön sagt, Englisch sagt man, I can't unsee it. Ja? Also ich krieg's einfach, das wie wenn so eine optische Täuschung, wenn man sie einmal sozusagen gesehen hat, dann sieht man sie sozusagen immer wieder. Das
Schönes Bild.
Ja, also einfach die urbanen Räume zurückzuerobern. Und dann aber auch, ehrlich gesagt, eine sehr konkrete Vision, an der ich mit Spin tatsächlich wirklich genau so arbeiten möchte und sie auch innerhalb der nächsten Jahre realisiert haben möchte. Aus Kundensicht ist eine Subscription, ein Abo für Mobilität, in dem ich mir aus verschiedensten Sharing-Modellen das Richtige aussuchen kann für meinen jeweiligen Use Case. Also wenn ich ein Lastenfahrrad brauche, weil ich irgendwie einen Großeinkauf machen will, dann kann ich mir ein elektrisches Lastenfahrrad leihen. Wenn ich kurz nur irgendwo hinfahren will, dann nehme ich halt den Scooter. Wenn ich mich auf dem Fahrrad sicherer fühle, dann nehme ich das Fahrrad. Wenn ich eine Strecke von 5 Kilometer habe, das Wetter ist gut, dann nehme ich das Moped. Also quasi im Moment ist es, glaube ich, einfach noch so, dass es schwierig ist, jemandem zu sagen, schaff dein Auto ab und nimm das Geld, was dort frei wird, und hol dir ein Scooter-Abo. Weil es ist eben nur ein kleiner Teil der Rechnung. Die Scooter, wie sie heute sind, erfüllen natürlich noch nicht alle Use Cases. Wenn ich meine Tochter abholen will, dann kann ich das nicht. Wenn ich den Großeinkauf machen will, dann kann ich das nicht. Deswegen, wir müssen da zu einer Multimodalität kommen, auch innerhalb von Mikromobilität. Vielleicht so ein bisschen auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, so eine Mischung aus Owned und Shared Micromobility, also Abo-Modelle, gemischt mit Free-Floating. Ich glaube, das muss das Ziel sein, dass ich ein Budget von 40, 50, 60 Euro im Monat habe. Und das lasse ich bei Spin. Und damit werden meine Mobilitätsbedürfnisse komplett abgedeckt. Vielleicht kann man dann sogar noch einen Schritt weitergehen, eben dann zusammen auch mit Ford und mit Ridesharing, dass man sagt, am Wochenende, wenn ich an die Ostsee fahren will, oder am Wochenende, wenn ich einen Lieferwagen brauche, wenn ich zu IKEA fahren will, dann kann ich mir auch eben den im Abo mitholen. Und das wäre für mich so eine Vision, wo ich sage, das ist von der Kundensicht dann gibt es wirklich keinen Grund mehr, ein Auto zu haben. Ne? Und dann ist es, dann konkurriert es auch nicht mehr von den Budgets her zwischen Auto, ÖPNV-Ticket, und dann obendrauf soll ich jetzt noch eine sozusagen Scooter-Abo machen.
Hast du eine Erklärung dafür, warum dann aber gleichzeitig solche Flatrates wie von WIM in Helsinki, von den Stadtwerken Augsburg, angegangen werden, aber eben auch so Aggregatoren-Apps wie Yelby in Berlin, warum die eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch nicht so richtig gut funktionieren im Sinne der Akzeptanz an NutzerInnen?
Naja, weil es tatsächlich jetzt zumindest in Deutschland ja noch gar nicht das wirklich so als Modell gibt. Ne? Also ich kann jetzt, in Deutschland gibt es eben noch nicht das integrierte Abo, wo ich verschiedene, ich habe Aggregatoren-Plattformen, wo ich verschiedene Anbieter nutzen kann. Aber ein Abo-Modell habe ich so noch nicht. Ich glaube,
ja, zumindest in Augsburg gibt es ja zumindest die Mobilflat, wo ich ÖPNV habe und Carsharing und Bikesharing, also da ist ja schon mal relativ weit.
Ja, genau. Und die Frage ist immer dann sozusagen, ab welchem Punkt schaffen wir es, wie schaffen wir es, das so attraktiv zu machen, und vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, dass das Budget autofrei wird. Weil das ist ja der Punkt. Wenn ich den Leuten sage, du hast ÖPNV und das ist eine Grundabdeckung und da drauf sollst du dir jetzt noch das und das und das buchen, dann sind das fast so ein bisschen wie so Luxus-Add-ons, die ich mir dazu buche. Weil natürlich kann ich auch mit dem Bus fahren, aber Drive Now ist vielleicht ein bisschen komfortabler. Nur wir müssen alle gemeinsam in der Industrie es schaffen, ein Angebot zu schaffen, wo jemand sagt, die 400 Euro, die ich im Monat für ein Auto ausgebe, die spare ich mir. Aber da gibt es eben tatsächlich bei vielen Leuten auch durchaus begründete Use Cases, oder wenn ich mir auch ein bisschen ländlichere Räume angucke, da braucht es dann auch noch mehr so Lösungen wie Door-to-Door oder so, dass ich dann auch dort sagen kann, ich habe eine 100%ige Alternative. Und dann spielt das Geld plötzlich nicht mehr so eine große Rolle, weil die Leute ja unheimlich viel Geld für ihr Auto ausgeben. Aber da gibt es vielleicht noch nicht Dinge, die schon verfügbar und komfortabel genug sind. Ich habe eben nicht das elektrische Lastenrad vor der Tür, was ich mir auch mit einer App entsperren kann.
Deine Hypothese ist also, dass das Angebot noch nicht gut genug ist?
Naja, es kommt von beiden Seiten. Das Angebot muss besser werden. Die Pricing-Modelle müssen besser werden. Ich glaube, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir auf jeden Fall mit Flatrates arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, nämlich die, dass auch die Städte natürlich so ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, in Anführungsstrichen, und eben auch sagen, Einfahrt in Innenstädte wird teurer, Parkräume werden teurer, CO2-Steuer, Benzin wird teurer, also auf Dauer kommt es natürlich von beiden Seiten. Also der Bedarf wird wachsen, weil es immer teurer werden wird, Auto in der Innenstadt zu fahren. Aber ich glaube, wir sind auch vom Angebot noch nicht genau da, wo wir sein müssen, um halt wirklich eine hundertprozentige Alternative in allen Lebenslagen mit nachhaltiger und geteilter Mobilität anzubieten.
Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass eigentlich die Zielgruppe, die genau diese Systeme nutzen sollen, gar nichts davon mitbekommen, dass sie das vielleicht gar nicht kennen, keine Sensibilität dafür haben, sich nicht dafür interessieren, ob das mit den Daumenschrauben, dass eine Einfahrt in die Stadt oder die Parkplätze teurer sind, dazu führt, dass man sich dann damit auseinandersetzt, vielleicht ausreicht dazu, das weiß ich nicht genau, aber wir klatschen uns innerhalb der Branche auf die Schulter und freuen uns darüber, dass wir all diese Services entwickeln und was sicherlich auch toll ist und teilweise ist es eben auch tatsächlich nicht trivial, solche aggregierten Angebote zu bauen, geschweige denn ein profitables Budget auf die Beine zu stellen über verschiedene Anbieter hinweg, keine Frage, das will ich gar nicht negieren, aber meine Beobachtung schon, dass man so eine gewisse Gruppe hat an Leuten, die sich für so einen Kram eh schon begeistern und die nutzen dann entweder halt die Spin-App an sich oder integriert in irgendeine Aggregator-App. Der Vorteil ist nicht so richtig spürbar. Die Behauptung, eine Mars-App löst alle Probleme, hat sich bisher in Berlin zumindest mit Yelby nicht wirklich bewahrheitet. Also irgendwie so richtig erreicht werden oder wurden sind die noch nicht, würde ich sagen.
Richtig, weil es alles nicht über Nacht geht. Ich hatte 1999 hatte ich irgendwie das erste Mal eine E-Mail auf meinem Handy und dann hatte ich auch so Nokia Communicator und ich habe immer gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was von ihr redet, als die iPhones rauskamen, Smartphones sind jetzt neu. Ich habe seit 6 Jahren ein Smartphone, aber ich war halt der Einzige und ich habe ein ganzes Wochenende gebraucht, irgendwie SMTP darauf zu konfigurieren, damit ich meine E-Mail auch mal schicken konnte. Und das ist halt der Unterschied. Also es ist ja, was ich eingangs meinte, ist, es ist ja schon ziemlich cool, dass wir jetzt alle Smartphones in der Tasche haben. Das ist eine unglaubliche technologische Plattform und die ist ja die Voraussetzung für ganz vieles. Da läuft Google Maps drauf, da laufen eben potenziell Mars und Aggregatoren-Apps drauf. Aber damit kann ich eben, das kann ich benutzen jetzt wie eine Fernbedienung für die echte Welt. Und da steht so ein Fahrrad und ich drücke einen Knopf und schalte mir dieses Fahrrad frei. Ich finde es schon ziemlich faszinierend. Und man muss bedenken, das gibt es erst seit 1-2 Jahren. Und wir sehen eben, also am Ende ist ja immer eine Frage, wenn man irgendwie versucht, Zukunft vorherzusagen, ist das, was man falsch hinkriegt, ist immer das Timing. Aber ich glaube, die großen Trends sind relativ klar. Und da ist auch eine Generationenfrage, die eine Rolle spielt. Das Auto als Statussymbol hört auf, so eine Bedeutung zu haben. Es ist einfach nicht mehr so praktikabel in den Städten. Es ist vergleichsweise wahnsinnig teuer, wenn man sich eben das verfügbare Einkommen von Millennials oder den Generationen danach anguckt. Gleichzeitig haben wir die Klimakrise, gleichzeitig haben wir Städte, die jetzt viel stärker drücken als noch vor 10 Jahren und sich trauen, solche Visionen auch klar zu formulieren. Und nicht nur in dem negativen Sinne, sondern wie im Beispiel von dieser 15-Minuten-Stadt in Paris auch in einem positiven Sinne. Das heißt, uns ist, glaube ich, allen klar, wo das in 15 Jahren stehen wird oder in 20. Die Frage ist, wie ist der Weg dahin? Wie ist der Anteil zwischen Shared und Owned Micromobility? Gibt es da vielleicht noch irgendwie was wir alle noch nicht verstanden haben, wo es vielleicht einen kleinen Twist gibt? Ich meine, es gab im Internet immer wieder Technologien, wo gesagt wurde, es funktioniert nicht, das will eh keiner. Und plötzlich funktioniert es und plötzlich machen es alle. Deswegen ist es immer schwierig, da auch von Dingen komplett allgemeine Rückschlüsse zu ziehen, die man jetzt ein halbes Jahr getestet hat, vielleicht eben mit wirklich Early Adoptern. Wir stehen da ganz am Anfang. Das ist wie die ersten Mobiltelefone, die theoretisch Internet konnten. Also ich bin da extrem zuversichtlich und extrem aufgeregt. Ich glaube nicht, dass es einfach so sein wird, dass wir dann einfach am Ende 2 Scooteranbieter haben, die sich durchsetzen und in 10 Jahren fahren alle mit dem Scooter und keiner mehr mit dem Auto, sondern es wird sehr viel bunter und anders sein, als wir uns vorstellen, glaube ich.
Dann bin ich gespannt, wie ihr diese Fragen beantwortet und den Weg dahin meistert und sage dir an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch, Felix.
Danke, Sebastian.
vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir doch direkt mal, was ihr von dem Ansatz haltet, ob ihr findet, dass wir einen weiteren E-Scooter-Anbieter braucht oder ob ihr andere Gedanken hattet, die in diesem Interview entstanden sind. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Eva Friedrich und Sascha Meyer von Moja darüber, wie On-Demand-Ride-Pooling letztlich ein riesiges Optimierungsproblem ist und wie sich Moja vom klassischen ÖPNV abgrenzt. Oder eben auch nicht. Wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch wärmstens, nächste Woche wieder einzuschalten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war es für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.